Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Plötzlich Rückenschmerzen, Atemnot, Herzklopfen, wochenlang, aber alle Tests sind unauffällig. Was, wenn der Körper etwas sagen will, was wir nicht hören wollen? Darum soll es in dieser neuen Folge vom Vital-Podcast gehen. Ich freue mich sehr, schön, dass ihr alle dabei seid. Denn in dieser Folge geht es um die unterschätzte Verbindung von Körper und Seele, wo ich persönlich auch wirklich eine ganz, ganz große Leidenschaft habe für dieses Thema. Und warum psychosomatische Beschwerden nichts mit Einbildung zu tun haben, wie du erkennst, wenn jemand in deinem Umfeld betroffen ist und was wirklich helfen kann, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Sven Steffes-Holländer sprechen. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Chefarzt einer Berliner Klinik und einer der Top-Experten auf diesem Gebiet. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Sven.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich steige gleich mal ein. Vielleicht kannst du in einem Satz kurz erklären, was psychosomatische Medizin eigentlich ist.
Ja, also in einem Satz ist es gar nicht so einfach. Wenn ich mich darauf reduzieren muss, würde ich sagen, Psychosomatik ist eine Einladung an Patientinnen, aber auch an uns Ärztinnen, ganz genau hinzuschauen. Was will mein Körper mir sagen, dass ich vielleicht selbst noch nicht so gut in Worte fassen kann?
Finde ich, ist eine richtig, richtig gute Definition, ne? Weil genau darum geht es ja auch, einfach diese Verbindung zwischen Körper und Psyche und was das eben für einen riesigen, komplexen, ja, riesige, komplexe Umwelt mit sich bringt. Das wollen wir heute so ein bisschen ja auch tiefergehend behandeln. Was hat dich denn persönlich dazu bewegt, in diesem Spezialgebiet der Medizin zu sein und dich dem Ganzen zu widmen? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder irgendeine besondere Begegnung? Ja. Weil ich glaube, es ist ja immer noch doch nicht so selbstverständlich, dass man diese Verbindung schafft.
Nee, das war tatsächlich, also ich hab mit ungefähr 150 KommilitonInnen studiert. Nicht viele haben sich für das Fach entschieden. Also am Ende waren es 2.
Krass.
Die anderen haben vermeintlich vernünftige Sachen gemacht, wie Chirurgie, innere Medizin, Orthopädie, Anästhesie. Und bei mir war das eine Entwicklung, die eigentlich schon sehr früh begonnen hat. Ich habe meinen Zivildienst schon in einer psychosomatischen Klinik gemacht. Das war Zufall. Ich hatte damals so die Wahl zwischen Jugendherberge und Klinik. Habe mich dann für die Klinik entschieden und habe dann einerseits eine interessante persönliche Erfahrung gemacht, weil ich mich dort, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, wirklich zu Hause und wohl gefühlt habe. Mhm. Und auch die Erfahrung gemacht habe, dass diese besondere Art von Medizin für viele Menschen genau das Richtige ist und dass der Faktor Zeit dabei auch eine große Rolle spielt. Und habe auch natürlich dann erste Anknüpfungspunkte gefunden und die Idee hat mich nie wieder losgelassen. Für mich war es eigentlich ein umgekehrter Start, wie für viele andere Ärzte, die erst das Uniklinik-System kennenlernen und sich dann entscheiden. Und ich kam aus der Psychosomatik an die Uni und habe tatsächlich in der Universitätsmedizin nie wieder das gefunden, was ich in der psychosomatischen Klinik erlebt habe. Und von daher war das für mich schon recht früh klar. Wenn ich Medizin mache, dann definitiv diese Art von Medizin.
Das ist ja schon ziemlich einschneidend, finde ich, ne? Also wenn du da so eine tolle Erfahrung hattest, dass das irgendwie deinen ganzen weiteren beruflichen Werdegang bestimmt hat. Magst du uns auch verraten, was es da konkret war, wo du so gesagt hast, okay?
Also ich hatte vom Elternhaus oder aus meiner Sozialisation insgesamt wenig Kontakt zur Medizin oder auch nicht zur Psychologie. Und es war tatsächlich für mich ein völlig neues Denken. Das war auch eine Klinik, die nicht primär nur mit Worten behandelt hat, sondern wo das Kreativ-Künstlerische eine sehr große Rolle gespielt hat, auch Ernährung eine große Rolle gespielt hat. Und es war für mich völlig schlüssig, dass für diese Art von Erkrankung das ein Weg ist, der einfach, ja, ich habe das tatsächlich erlebt, dass es bei vielen Patientinnen auch lebensverändert war. Also, dass sie wirklich jetzt nicht als andere Menschen wieder aus der Klinik rausgegangen sind, aber für sich selber eine wichtige Erfahrungen innerhalb ihrer Biografie gemacht haben, die tatsächlich auch einen anderen Blick auf ihre Vergangenheit, aber auch auf ihre Zukunft ermöglicht hat. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt.
Hm. Ja, ich denke nämlich auf jeden Fall, dass viele Menschen sich ja auch immer so ein bisschen verloren fühlen, zwischen den Stühlen führen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, mir geht's körperlich schlecht. Na, und ich lasse mich auch irgendwie untersuchen. Ich versuche mir Hilfe zu holen bei Ärzten und Ärzte und die finden aber irgendwie keine Ursache. Das ist ja irgendwie so ein Zustand, wo man ja dann vielleicht auch anfängt, an sich selber zu zweifeln, ne? Oder ja, dass dann eben beginnt, darüber nachzudenken, naja, okay, vielleicht bin ich ja auch irgendwie völlig irre und sich dann da so die Gefahr läuft, dann sich auch immer weiter zurückzuziehen. Was würdest du denn sagen, wie häufig kommt sowas eigentlich vor und warum ist das immer noch so, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen aufgibt?
Ja, das erleben wir in der psychosomatischen Medizin sehr häufig. Also der Weg ist sehr selten gleich zu uns. Also die meisten Menschen haben tatsächlich, bringen längere Geschichten mit. Und es gibt ja auch einige Studien in dem Bereich, die zum Beispiel sagen, dass zwischen 50 und 70% der Behandlungsanlässe in Hausarztpraxen eigentlich psychosomatisch sind. Also gerade so unspezifische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenprobleme, Schwindel oder ein Gefühl von Mattigkeit, Erschöpfung, wo auch ganz häufig gar keine wirkliche organische Ursache gefunden wird oder zumindest auch keine Ursache, die die Dauer und Heftigkeit dieser Symptome auch erklärt. Und was dann passiert, ja, das ist für viele tatsächlich ein Teufelskreis. Also man kommt einen unauffälligen Befund, fühlt sich aber trotzdem schlecht. Wie fühlt man sich dann? Natürlich nicht ernst genommen. Dann kommen noch so Sätze wie, ich kenne das selber auch aus der Patientenrolle, ja, das ist wohl psychosomatisch. Ja. Ich persönlich habe mich über diese Diagnose immer gefreut, aber das ist für viele Menschen erstmal schwer verständlich oder beschreiben das dann auch, fühlen sich wie auf dem Abstellgleis. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo der Arzt sagt, das ist psychosomatisch, beginnt in der Wahrnehmung von vielen eigentlich so ein Punkt von, ich fühle mich nicht ernst genommen. Und eigentlich wäre das schon der Ausgangspunkt dafür, darauf aufmerksam zu machen, auf Themen, die vielleicht vorher nicht so viel Raum hatten. Und ich bilde auch Hausärztinnen aus in psychosomatischer Grundversorgung. Und da ist natürlich dann häufig Thema, ja, wie sollen wir das denn machen? Ne? Also wie sollen wir über die eigentlichen Themen sprechen in 5 Minuten, die uns zur Verfügung stehen? Und das ist tatsächlich auch ein Problem, das es in unserem Versorgungssystem gibt. Das ist gerade dann, wenn es eben nicht reibungslos läuft, gibt es dafür zeitlich selten Raum.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch dieser Faktor Zeit, ne, den du dann anfangs genannt hast, was natürlich bei psychosomatischer Medizin irgendwie eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt und etwas, was wir gefühlt auch immer weniger haben in allen Bereichen, ne, aber natürlich auch im Gesundheitssystem. Jetzt hast du ja so ein bisschen angerissen, was so typische Symptome sein können für eine psychosomatische Erkrankung jetzt im Alltag, aber also sowas wie Kopfschmerzen und so, ne? Hast du da noch ein paar weitere Beispiele, wo man selber vielleicht auch drauf achten kann, wo du sagst, ja, vielleicht könnte das ein Hinweis sein, dass man dann ja auch selber, ne, so selbstwirksam vielleicht diesen Weg auch gleich gehen kann, um sich nicht irgendwie abgeschoben zu fühlen?
Ja, so gibt's ganz viele typische Beispiele. Ich greife mal 2, 3 raus. Also beispielsweise gibt's das typische Phänomen der sogenannten Montagsmigräne. Also, dass jemand immer sonntagsabends, montagsmorgens die Uhr nachstellen, starke Kopfschmerzen bekommt, Woche für Woche, im MRT sieht man nichts, neurologisch vollkommen unauffällig und im Gespräch stellt sich dann raus, der Montag ist eigentlich immer verbunden mit massivem Druck im Job, mit ungelösten Konflikten, mit dem Gefühl, ich brauche eigentlich noch 5 Wochenenden hintereinander, um mich erholen zu können. Und was passiert ist, der Körper reagiert, zieht wie eine Notbremse. Wenn ich selber nicht ausdrücken kann, dann sagt halt der Körper, du bist arbeitsunfähig. Und weil derjenige es vielleicht auch nicht mehr schafft, sich abzugrenzen oder Nein zu sagen oder ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber auch Beispiel für eine emotionale Belastung. Junge Frau bekommt immer Magenkrämpfe, die auftreten, wenn sie zu ihrer Schwiegermutter muss. Zufälligerweise immer dann oder zu familiären Anlässen. Auf einer körperlichen Ebene würde man dann von Reizdarm sprechen, aber auf der seelischen Ebene geht es vielleicht um ungelöste Konflikte. Konflikte, um Überforderungen, um alte Muster von Anpassungen. Ich habe das Gefühl, mich anpassen zu müssen. Es passt aber irgendwie nicht zu meiner inneren Haltung. Und was all die Fälle dann gemeinsam haben, ist, die Symptome sind vollkommen real. Die Schmerzen sind auch echt. Das sind keine eingebildeten Schmerzen. Aber der Ursprung der Symptome liegt eben nicht im Organ, sondern eher in der Lebenssituation. Und genau da setzen wir dann auch an.
Ist das vielleicht auch eine gute Möglichkeit, psychosomatische Beschwerden nochmal abzugrenzen, jetzt von klar psychischen oder eben auch ganz klar körperlichen? Also, dass es genau diese Verbindung gibt, dass vielleicht etwas Psychisches, aber tatsächlich ein wahres, reales Symptom körperlich auslöst. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu, keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich was Schlechtes gegessen und mir den Magen verdorben. Oder eben, ich habe wirklich auch Depressionen, die ganz klar jetzt irgendwie, ja, die ich jetzt auch körperlich gar nicht so als Schmerz empfinde, sondern einfach wirklich psychisch angesetzt ist. Kann man das so sagen oder ist das jetzt zu plump?
Das ist erstmal ein guter Gedanke und gleichzeitig, ich würde die Frage gerne korrekt beantworten. Aber es ist, würde ich sagen, eine der spannendsten und vielleicht gleichzeitig ist ja auch eine der sensibelsten Fragen in der Medizin, denn die Grenze ist leider nicht scharf. Sie ist fließend und das ist oft das Problem. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, wenn jemand Lebensmittelvergiftung, wie du gesagt hast, oder eine Lungenentzündung hat, dann ist das doch eine klare körperliche Diagnose. Oder wenn man jemand eine schwere Depression hat, dann ist es klar, das ist eine psychische Erkrankung. Aber psychosomatische Beschwerden bewegen sich immer in diesem Zwischenbereich. Also es gibt keine Depression ohne körperliche Symptome wie höhere Schmerzanfälligkeit, Verspannungen, vielleicht auch Verdauungsstörungen, Libidoverlust. Oder auch körperliche Symptome wie Magenprobleme, Erschöpfung, die nicht ganz klar durch eine körperliche Erkrankung, also Blutbild zum Beispiel, ist vollkommen unauffällig, sondern wo eine seelische Belastung zumindest mitschwingt. Und in der Diagnostik schauen wir deshalb eigentlich immer auf beides. Also gibt es organische Befunde. Es wäre auch fahrlässig, zum Beispiel nicht auszuschließen, dass es etwas Organisches ist. Ich habe das in meinem Umfeld mal erlebt, dass jemand einen Herzinfarkt hatte und dann der Partner so reagiert hat, ja, du regst dich ja immer so auf, das ist psychosomatisch, ist fatal dann in dem Moment. Das heißt, wir gehen nicht immer davon aus, dass es eine rein psychische Ursache hat, aber wenn wir wiederholt festgestellt haben, also zumindest mit dem, was so sichtbar ist oder messbar ist, finden wir jetzt keine Ursache und es scheint eher ein komplexes Wechselspiel zu sein, ne, aus beiden Faktoren. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist für viele frustrierend, dass es eben selten klar definierbar ist.
Also ich glaube schon, natürlich, weil man es jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, letztlich tickt ja unsere Gesellschaft so, dass wir irgendwie alles klar geordnet haben wollen, ne, irgendwie alles schön abgegrenzt haben wollen, das irgendwie für uns natürlich auch als Orientierung definieren können. So auch ein bisschen so, dadurch entsteht ja auch so Schubladendenken und so weiter, aber vielleicht ist es ja auch einfach okay zu sagen, wir müssen das so akzeptieren, dass unsere Gesundheit immer ganzheitlich gesehen werden muss und dass das eben gar nicht möglich ist, das so klar abzugrenzen. Also da bin ich ja eigentlich auch ein Fan von, einfach zu sagen, ne, auch, ich meine, wenn wir jetzt so in Social Media Trends gucken oder sowas, oft dann von Mental Health gesprochen wird, aber vielleicht ist Health einfach Health. Also vielleicht gehört das einfach alles zusammen, weißt du, was ich meine? Dass man Mental Health gleich Health, weil das irgendwie nicht klar sozusagen ist, dass es nur Mental, das ist nur physical und so weiter. Vielleicht ist das ein Ansatz, aber vielleicht sind wir da auch irgendwie noch nicht ganz an der Stelle. Denn es ist ja so, dass es eben für Betroffene oft schwer ist, dann ernst genommen zu werden. Ne? Auch wenn du selber das Beispiel sagst, dass jemand einen Herzinfarkt und der andere sagt, ja, du regst hier mal auf, ist psychosomatisch. Ist ja schon auch irgendwie eine Form von, nimmst du das jetzt wirklich ernst? Gibt es denn da auch noch Tabus oder Stigmata auch, selbst unter Ärztinnen und Ärzten? Was würdest du sagen?
Also erstmal vorab, vieles hat sich verbessert. Also ich bin seit 20, 25 Jahren in diesem Feld und die Form von Ausgrenzung und Stigmatisierung, die es vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren gab, gibt es definitiv nicht mehr. Das Bewusstsein ist insgesamt deutlich gestiegen und trotzdem gibt es natürlich Bereiche, wo es noch tabuisiert wird und auch von Kolleginnen und Kollegen. Und wo wir heute, also es gibt ja keine Zeitung über Nachrichten über seelische Gesundheit. Also es ist ein Thema, was im Mainstream angekommen ist. Und im ärztlichen Alltag gibt es trotzdem Berührungsängste, weil psychosomatischer Patient heißt, oh, das kostet mich mehr Zeit und Energie, weil ich mehr in Beziehung gehen muss. Ich kann es nicht einfach mit einer Checkliste abhaken und dann ist das Problem gelöst. Also es hat aus meiner Sicht vielfältige Ursachen. Medizin fokussiert historisch ganz stark auf das sichtbare, messbare, bildgebende, wenn ein Blutbild eben nicht unauffällig ist oder das MRT keinen Befund zeigt, dann gilt der Mensch schnell erstmal als gesund. Aber das ist ein Trugschluss. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach unsicher mit diesem Thema fühlen. Also die auch sagen, ah, da bin ich kein Experte oder da lasse ich lieber die Finger von. Und was bleibt, ist aber vielleicht ein Dazwischen. Also ich finde es immer schon hilfreich. Also neben unserer Klinik hier in Berlin ist eine große Rettungsstelle, wo Menschen oft mit Panikattacken auch kommen, befürchten, dass sie was am Herz haben. Und ich finde es schon hilfreich, wenn dann gesagt wird, ja, wir haben in unseren Untersuchungen erstmal keinen auffälligen Befund gefunden.
Aha.
Es kann aber sein, dass es durchaus auch psychisch ausgelöst solche Beschwerden gibt. Ja, und selbst wenn ich nur die Info bekomme, das bildest du dir nicht ein in dem Moment,
ja,
ist das Tabu schon gelöst an dieser Stelle. Ne? Dann ja, darf darüber gesprochen werden, dann ist es eine unter vielen Optionen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Um dann eben auch alle Betroffenen etwas mehr selbst zu ermächtigen, dann diesen Ganzen auch besser nachzugehen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es viele gibt, die auch wirklich helfen wollen, ne? Die vielleicht auch eine Vermutung haben, dass Menschen in ihrem Umfeld vielleicht eine psychosomatische Erkrankung haben, aber auch nicht so richtig wissen, wie. Also ob sie es jetzt erstens richtig erkannt haben oder erkennen können und wie genau sie dann helfen können, das ist, glaube ich, auch eine große Blackbox. Vielleicht können wir an der Stelle ja ein bisschen ein paar Tipps geben. Was würdest du denn sagen? Woran kann man das erkennen, ob jetzt meine Partnerin, mein Partner, Kollegin, Kollege oder Kinder, Angehörige irgendwie betroffen sind und was kann ich dann ja so als erste Hilfe tun?
Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage, die sich viele Partnerinnen, Freundinnen, Angehörige auch stellen, weil viele Betroffene natürlich versuchen, ihren Alltag irgendwie aufrechtzuerhalten, gehen arbeiten, funktionieren, leiden aber gleichzeitig zum Beispiel an Schmerzen, die keine Ursache haben. Und Warnzeichen kann zum Beispiel sein, also was Angehörige auch erkennen können, ist natürlich, es gibt Schmerzen, die nicht weggehen oder es gibt deutliche Einschränkungen der Stimme. Und es gibt Verhaltensänderungen. Mir fällt einfach auf, jemand zieht sich vollkommen zurück in bestimmten Situationen. Und diese Warnzeichen, ja, leider neigen viele Menschen dann dazu, Ratschläge zu geben. Also hören unsere Patientinnen häufig, fahr doch mal in Urlaub, nimm dir mal eine Auszeit, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Und es ist immer schwierig, oder ich würde sagen, es ist generell problematisch, Ratschläge zu erteilen, bevor man eigentlich verstanden hat, was das Problem ist. Das heißt, eine grundsätzlich gute Haltung oder eine konstruktivere Haltung, finde ich, den Menschen dann auch mit Neugier zu begegnen, nachzufragen, also Interesse zu zeigen, vielleicht auch erste Zusammenhänge aufzudecken. Na, wann hat denn das angefangen? Hat sich sonst noch was in deinem Leben verändert? Wie geht's dir eigentlich wirklich? Also nicht nur, wie geht's dir, sondern also sich mit der Fassade, die der Mensch eben aufgebaut hat, abzugeben, sondern zumindest ein Angebot zu geben von, ich bin an deiner Seite, ich versuche vielleicht auch mit dir zusammen zu verstehen, was los ist.
Ja.
Und dabei auch nicht nur einzubeziehen, das sind ja oft auch Veränderungen im Umfeld, das sind vielleicht manchmal auch Ängste, wo es vielleicht auch schwierig ist, selber Worte zu finden, wo ich selber noch nicht so eine klare Idee habe, was ist eigentlich mit mir los? Und ich finde, die wichtigste Botschaft, und das sagen viele Betroffene auch im Nachhinein, ist auch zu spüren, du bist nicht alleine. Also ich bin an deiner Seite.
Ja, ich glaube auch, dass das natürlich schwer ist, ne, weil das ja auch bedeutet, dass man jetzt als Angehörige oder Angehöriger sich da ja auch ein Stück weit mit belastet. So, ich glaube, das ist schon auch der Fall, dass dann deswegen viele irgendwie versuchen, schnell eine Lösung vorzuschlagen, ne, um einfach auch das Gefühl zu haben, ich kann jetzt was tun, aber ich muss mich damit selbst nicht belasten. Jetzt ohne das irgendwie werten zu wollen, aber es ist vielleicht auch eine Form von Selbstschutz irgendwo. Das kann ja auch sein, oder?
Ich finde auch, solche Äußerungen sind eine Form von Selbstschutz. Also wenn wir sagen, Wenn ich jetzt jemandem sage, das wird schon wieder, dann entlaste ich mich erstmal primär selbst damit, weil ich mich eigentlich hilflos fühle, weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll und ich weiß nicht, wie ich dich unterstützen kann. Und dann sagen Menschen halt Sachen, ne? Dann sagen die halt irgendwas, was ihnen gerade so ins Gehirn springt und versuchen damit irgendwie die Spannung zu lösen. Ja, weil viele Menschen wollen einfach wirksam werden, ne? Auch gegenüber anderen. Mhm. Und worüber tun sie das? Indem sie dann vermeintlich sagen, wie es besser sein könnte. Und sind dann, wenn es sie selber betrifft, spätestens dann merken sie, ne, das ist nicht der Weg.
Ja. Also wäre es vielleicht sogar besser zu sagen, ich würde dir gern helfen, aber ich weiß wirklich nicht wie?
Es wäre für Betroffene tatsächlich hilfreicher. Also auch einzugestehen also zu sagen, selbst wenn ich dann sage, ich würde dir jetzt am liebsten sagen, reiß dich zusammen, ne, das ist ja so der Klassikersatz. Ich merke, es liegt mir auf der Zunge, aber ich verkneife es mir. Ne?
Ja.
Also ein Zögern einzubauen, ne? Das wäre für viele schon hilfreich.
Ja, das glaube ich. Was würdest du denn sagen, also abgesehen davon, dass natürlich vieles auch besser geworden ist, ne, in dem Thema, das hast du ja auch selber gesagt, dass da schon sehr viel offener drüber gesprochen wird, dass das auch sehr viel weniger tabuisiert und entstigmatisiert wurde, ist es ja trotzdem so, dass oftmals viele sich noch nicht so richtig trauen, auch Hilfe zu suchen, ne? Oder wenn sie anfangen, sich Hilfe zu suchen, jetzt vielleicht auch nicht so schnell irgendwie Hilfe bekommen und dann sie das vielleicht auch wieder hemmt. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das könnte man aber trotzdem immer für sich machen? Also was ich jetzt meine, gibt es irgendwelche Achtsamkeitsübungen? Mhm. Gibt es Bewegungen oder auch irgendwas, wo ich mich anderweitig darüber informieren kann? Oder auch andere Behandlungsmethoden, außer jetzt nur eine klassische Psychotherapie?
Ja. Also finde ich schwierig, das generell zu sagen, jetzt ohne Ansehen des Problems, was derjenige hat. Aus meinen Erfahrung kann ich sagen, dass, also was wir erleben, das ist auch, das erlebe ich auch in unseren Kliniken so, dass Menschen sich mittlerweile, und das ging sehr schnell, das hat sich innerhalb der letzten anderthalb Jahre entwickelt. Die primäre Informationsquelle war vorher Google, die ist mittlerweile die KI. Und Menschen versuchen generell immer selber zu verstehen, was mit ihnen los ist und greifen damit auf die Mittel zurück, die ihnen zur Verfügung stehen. Und leider ist es immer weniger der Freund oder Familienangehörige, sondern immer mehr die Maschine. Und die kann durchaus auch hilfreiche Tipps. Das kann man auch kritisch sehen. Die bietet auch Diagnosen an, wenn man die Beschwerden eingibt. Und gleichzeitig und geben auch Tipps, was man machen kann. Ja, also was so auch die KI gibt, Ratschläge. An bestimmten Punkten sind die sehr erwartbar, weil die KI sagt auch das, was der Arzt immer sagt, ausreichend schlafen, gesund ernähren, bewege dich regelmäßig, stimmt auch alles, ist auch alles hilfreich bei psychosomatischen Beschwerden. Und auf der anderen Ebene ist das bei den Beschwerden, die wir behandeln, also Haupterkrankungen bei uns sind auch Depressionen, Angsterkrankungen, gerade mit diesen Beschwerden ist genau das unheimlich schwer umzusetzen. Da habe ich nicht die Muße, 3 Stunden am Rezept zu kochen. Da kann ich mich eben nicht aufraffen, rauszugehen. Und da dreht es sich für viele dann im Kreis. Auch Ratgeberbücher, der Markt ist voll. Da stehen sinnvolle Sachen drin. Die werden kognitiv aufgenommen. Aber natürlich können wir das, was wir lesen, nicht umsetzen, weil unsere emotionalen Muster eben andere sind. Und was helfen kann in der Unterstützung ist zum Beispiel, ja, am besten wirken eigentlich immer eigene Erfahrungen. Also Offenheit über eigene Krisen zu sprechen, auch über die Erfahrungen zu sprechen, die man selber gemacht hat. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man im Freundeskreis jemanden hat, der auch schon mal eine Psychotherapie gemacht hat, für jeden. Und diese Erfahrungen auch zu teilen, das ermutigt viele. Oder auch zu sagen, ich gehe mit dir dahin. Also das Niedrigschwelligste sind tatsächlich Selbsthilfegruppen. Es gibt Seiten mit einem zentralen Verzeichnis, SEKIS und NARCOS heißen die. Kann man seine Postleitzahl eingeben, kann eingeben, welche Beschwerden man hat. Man hat einen ersten Anlaufpunkt, auch in dem Sinne, dass man andere Menschen trifft, die das gleiche Leiden haben. Das gilt nicht nur für psychosomatische Beschwerden, ist für rein somatische Beschwerden genauso. Das ist was sehr Niedrigschwelliges. Und also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Achtsamkeit ist eine Möglichkeit, aber viele beginnen zum Beispiel auch damit, dass sie anfangen, Tagebuch zu schreiben. Mhm. Und Tagebuch ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit des Perspektivwechsels. Ist auch egal, ob man das digital notiert oder handschriftlich. Also im Sinne von, ich schaue erstmal auf das drauf, was in mir vorgeht. Also ich gehe in eine andere Sichtweise oder ermögliche mir überhaupt, in eine Reflexion zu gehen. Das ist ein möglicher Anfang. Oder auch Podcasts zu hören, ne? kann für viele Menschen hilfreich sein, weil sie dann halt ein Gefühl dafür bekommen, ne? Wenn ich einen Podcast höre, passiert der automatisch, kenne ich nicht, habe ich auch schon mal gefühlt oder ich erlebe das ganz ähnlich. Also es entsteht irgendwie eine Form von Resonanz und das sind Anfänge einer Auseinandersetzung.
Ja, ich würde an der Stelle gerne nochmal so auf diesen Faktor Zeit, ne? Und eben auch sich diese Zeit zu nehmen, genau diese Reflexionen auch vornehmen zu können, ne? Und da in diese Aufarbeitung, das ist ja letztlich auch irgendwie Arbeit, deswegen sagt man ja, ne? Aufarbeitung, da, sich damit auseinanderzusetzen. Wie siehst du das denn in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir nun mal ja wirklich auch in einer Leistungsgesellschaft sind und das alles schnelllebiger wird, ne? Und wir auch gewisse, ja, Optimierungsansprüche an uns selbst haben oder eben von außen kommen. Ne? Man muss irgendwie immer funktionieren, man muss auch irgendwie immer erreichbar sein und so. Würdest du sagen, dass diese Faktoren ja auch einen Einfluss auf psychosomatische Erkrankungen gemacht haben oder nicht?
Definitiv. Alle gesellschaftlichen Entwicklungen werden in der psychosomatischen Medizin gespiegelt. Also sei es die Pandemie, sei es auch Trends, also zum Beispiel Skinny Talk als aktueller Trend in den sozialen Medien. Es landet letztendlich immer in den Gesprächen mit uns, wird dort auch reflektiert und die Leistungskultur ist definitiv einer der Haupttreiber psychosomatischer Erkrankungen, weil wir Stressfolgeerkrankungen behandeln. Und ich meine jetzt nicht Stress als etwas generell Negatives, sondern wo es eben eine schlechte Balance zwischen Anspannung und Entspannung gibt. Und viele unserer Patientinnen sind hoch engagierte Menschen, die sind zuverlässig, die sind loyal, sie wollen es gut machen im Beruf, in der Familie, in der Partnerschaft. Und genau die Menschen sind es dann auch, die in der Gefahr stehen, sich selbst zu vergessen, eben nicht auf Körpersignale zu achten, nicht zu spüren, wann bin ich eigentlich überfordert. Und ja, das Fatale ist, unser System belohnt dieses Verhalten. Also die wenigsten Menschen werden befördert, weil sie eine besonders gute Selbstfürsorge haben. Das ist selten Anlass, sondern wer viel arbeitet, gilt erstmal als belastbar. Wer keine Krankheitstage hat, gilt irgendwie als robust. Aber innerlich sieht es oft ganz anders aus. Und deshalb kann man auch sagen, Symptome sind manchmal sowas wie ein Widerstand gegen ein Leben, was nicht mehr passt oder fordern uns dann auch heraus, irgendwie neue Antworten zu finden. Also nicht im Effizienzsinne. Das finden viele in der psychosomatischen Medizin auch irritierend, dass wir nicht primär effizient arbeiten, also möglichst schnell zu möglichst guten Resultaten kommen, sondern zum Beispiel auch eine Grenze zu finden, wann ist es eigentlich genug? Wann kann ich mit mir selber zufrieden sein? Also wann kann ich in den Spiegel gucken und sagen, ist okay, auch wenn ich das nicht schaffe?
Ja, ich glaube, da sprichst du auch ein ganz essentielles Problem an, ne, was das Thema angeht, dass das ja auch, also psychosomatische Beschwerden, psychosomatische Erkrankungen immer noch als etwas Negatives, klar, natürlich negativ, weil man ja nicht möchte, dass es einem schlecht geht, aber das wird auch so gesehen, dass es eben eine Schwäche ist, ne, man hat versagt irgendwo, man hält das nicht mehr aus, man hält dem Druck nicht stand, man kann die Leistung nicht abrufen, wie auch immer. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich hatte erst letztlich im Freundeskreis, sie erlaubt mir bestimmt, das zu erzählen, hatte ich so einen Fall, ne, wo dann eine Freundin von mir einfach erzählt hat, ich hatte jetzt echt einen Hörsturz, so, mit irgendwie 40. Und wir haben sehr lange gesprochen und ja, jetzt ist ihr dann auch gut ging wieder und dass er auch wieder zurückgekommen ist. Ne, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der, dass das dann wieder alles okay ist. Aber hat sie eigentlich gesagt, weißt du, eigentlich war das vielleicht auch richtig gut, weil das diese Veränderung oder viele Veränderungen für mich einfach angestoßen hat und haben. Und ich glaube, vielleicht, ja, vielleicht wünsche ich mir das zu sehr, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne, dass man das vielleicht auch so anerkennen kann, dass man sagen kann, hey, ist doch eigentlich sogar eine Form von Stärke, dass mein Körper mir das signalisieren kann, ne, und sagen kann, pass mal auf, irgendwas musst du gerade mal grundlegend verändern, damit dein Leben langfristig oder auch mittelfristig wieder besser wird. Und dass man das ja eher oft auch als Stärke sehen sollte, dass man sagt, hey, ja, ganz ehrlich, ich hole mir jetzt Hilfe, damit ich das nicht noch irgendwie mehrere Jahre mit mir rumschleppe, sondern eigentlich gehe ich das jetzt einfach an, damit ich es ja dann wiederum effizienterweise auch erledigt bekomme, im besten Fall, ne?
Ja, wobei ich sagen würde, das ist eine echt hohe Kunst, im eigenen Leiden sofort den Sinn zu entdecken, ne? Weil das
absolut.
Ja, das ist ein konstruktiver Ansatz und spricht auch nichts dagegen. Aber wenn ich als erstes Patienten fragen würde, was ist der Sinn deines Symptoms und was hast du davon, dass du jetzt diese Erkrankung hast, würde ich ihn in der Beziehung vermutlich sehr schnell verlieren. Ne? Mhm. Weil die Würdigung des Leidens gehört aus meiner Sicht auch dazu. Also auch zu sehen, ja, ne, du leidest und ich sehe, dass du leidest. Und irgendwann kann man dann natürlich auch fragen, okay, was ist das für ein Signal? Warum passiert das ausgerechnet jetzt in meinem Leben? Und auf welche Themen weist es mich auch hin. Also es gibt leider selten so, es gibt ja so diese typischen Redensarten wie es schlägt mir auf den Magen oder das halte ich im Kopf nicht aus oder gibt's hunderte von und es ist eben nicht immer so einfach zu sagen, ja, ich habe einen Hörsturz, ja, weil ich alles nicht mehr hören will. So, ne, das wär ja so die einfachste Deutung überhaupt.
Ja.
Und trotzdem, das kann ich ja auch bestätigen, also auch die Erfahrung deiner Freundin, dass tatsächlich viele im Nachhinein in der Bewertung zu solchen Ergebnissen kommen und sagen, irgendwie war das echt gut, dass ich mal zum Nachdenken kam oder dass ich gezwungen war zu reflektieren.
Ja, absolut. So zum Abschluss vielleicht nochmal so den Blick nochmal ein bisschen zu weiten. Was würdest du denn sagen, wie gut ist unsere Gesellschaft tatsächlich auf psychosomatische Erkrankungen, dementsprechend Medizin natürlich auch vorbereitet, also in Institutionen wie Schulen, Arbeitsplatz, was muss da eigentlich noch passieren?
Ich würde sagen, wir sind auf dem Weg, aber noch längst nicht da. Also was wir beobachten können, ist, psychosomatische Belastungen liegen zu, weil auch Stressfaktoren in der Gesellschaft steigen, das ist eine zwangsläufige Folge. Aber es braucht eigentlich eine viel frühere Schulbildung über das Thema Gesundheit. Wird immer mal wieder gefordert. Es hat aber im Lehrplan der Bundesländer bisher wenig Platz. Also auch Aspekte seelischer Gesundheit werden nicht vermittelt. Und das ist ein Skandal, dass Kinder nicht lernen, Emotionen zu regulieren. Dass Kinder nicht lernen, ihre Gefühle zu deuten und auszudrücken. Dass Kinder nicht in der Körperwahrnehmung geschult werden, weil das alles keine Fähigkeiten sind, die man braucht in der Mathematik oder Geschichte oder Physik, die aber elementar für die Lebensführung sind. Also alles, was emotionale Intelligenz fördert auch. Und da kann man jetzt gesellschaftlich durchgehen. Es fängt in der Kita an, geht über die Schulen, Universitäten, da spielt es auch keine Rolle. Also in den Ausbildungen und es geht weiter zum Arbeitsplatz, wo mentale Gesundheit dann meistens mit Obstkorb und Yoga-Angeboten gelöst wird. Also haben wir ja was getan und gleichzeitig eine echte Kultur des Hinschauens fehlt. Also von daher würde ich schon sagen, es gibt Ansätze. Also ich arbeite auch für die Berliner Polizei. Also auch bei der Polizei ist mittlerweile möglich, über Gefühle zu sprechen, was ein sehr, sehr großer Fortschritt ist.
Ja.
Wäre auch vor vielen Jahren noch nicht denkbar gewesen. Das macht mir auch Hoffnung in Bezug auf Veränderungen. Aber Schulsozialarbeit, Vertrauenslehrerin, präventive Programme, Lehrinhalte halte ich für sehr wichtig. Und ich finde auch, dass es in der politischen Wahrnehmung unterrepräsentiert ist. Also, dass es jemanden, also es müsste, also es ist jetzt in der idealen Welt, auch eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler oder auch auf einer Ministerebene jemand sagen, das ist ein wichtiges Thema, da brennt es. Das habe ich bisher noch nicht gehört, ne, was Friedrich Merz jetzt gesagt hat. Ja, stimmt. Ne? Also für die seelische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen müssen wir radikal etwas ändern und damit fangen wir heute an.
Ja, das stimmt. Weil du es gerade angesprochen hast, dass du mit der Polizei zusammenarbeitest. Gibt es denn noch weitere so Berufsgruppen, wo du sagst, ja, da ist es schon auch eher vermehrt, also aufgrund der Umstände? Ne? Also Polizisten, Polizistinnen ist sicherlich so eine Gruppe. Gibt es da noch mehr so?
Also wir haben sehr viel mit Menschen aus dem psychosozialen Bereich zu tun, also Krankenpflege, Altenpflege, Erzieherin, Lehrerin.
Lehrer auch.
Das sind verständlicherweise die Hauptgruppen. Das sind meist Berufsgruppen, die auch sehr viel mit Gefühlen anderer Menschen zu tun haben oder auch koregulieren müssen.
Ja.
Also zum Beispiel als Lehrer, darüber wird es ja häufig lustig gemacht, aber wenn man sich überlegt, ich habe eigentlich jeden Tag im Stundentakt 30 Lebensgeschichten vor mir sitzen mit allen Dramen, die die Kinder auch so mitbringen und für all diese Gefühle all dieser Menschen die ganze Zeit und muss das eigentlich ausschalten, um funktionieren zu können. Ne? Und es bleibt aber trotzdem irgendwo. Und das finde ich auch nachvollziehbar. Aber letztendlich behandeln wir Menschen aus allen Lebensbereichen. Es fängt mit 18 an, geht bis bei uns, ja, wir haben kein Alterslimit, aber auch 80-jährige Männer, Frauen. Was mir auffällt, ich habe tatsächlich noch nie einen Förster behandelt. Also das scheint, es gibt wenige Berufe, mit denen ich noch nie zu tun hatte, aber das scheint ein Beruf zu sein.
Surflehrerinnen und Lehrer, die kann ich mir auch
hatte
vorstellen.
Hatte ich schon mal. Hatte ich auf jeden Fall.
Echt,
schon.
Ja? Ach krass. Ja. Okay, ja gut, vielleicht wegen des Lehrerinnen. Ja. Nicht wegen des Surfens. Ja, okay. Ja, glaube ich. Nee, klar, es ist ja auch irgendwie logisch, ne, wenn man darüber nachdenkt. Lieber Sven, hast du denn zum Abschluss vielleicht, ich weiß, es ist schwierig, aber es ist ja immer ganz nett, so zum Ende nochmal konkret an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du sagst, da, also wenn da jetzt jemand ist, der irgendwie sich oder jemand im Umfeld wiedererkennt, gibt es irgendwie so einen ersten guten Rat, wo du sagst, Leute, das wäre jetzt erstmal ein guter Schritt.
Ja, also definitiv. Also wir haben ja alle eine Intuition und spüren auch, wenn etwas aus der Balance gerät. Mein erster Rat wäre ganz profan, sprich drüber. Also mit jemandem, den du vertraust. Das kann ein Freund sein, kann aber auch der Hausarzt sein. Du musst nicht alles sofort wissen, du musst nicht alles sofort verstehen, du musst nicht alles sofort erklären können. Wir brauchen auch Rückmeldungen von anderen, um uns besser, selber besser verstehen zu können. Und ein zweiter Punkt wäre, du musst nicht warten, bis du krank genug bist. Das ist tatsächlich für viele ein Thema, die auch zu uns kommen. Die sagen, irgendwie, es geht ja noch und darf ich überhaupt hier sein? Hat das überhaupt eine Berechtigung? Und ich finde, Prävention beginnt eigentlich da, wo du dich selber ernst nimmst, wenn es dir nicht gut geht und das eben nicht nur eine vorübergehende Phase von 3-4 Tagen ist, sondern etwas, was mich vielleicht über Monate und manchmal sogar Jahre begleitet.
Ja, super guter Punkt. Ich danke dir sehr. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben das gut nochmal einordnen können und vor allem auch hoffentlich jedem so ein bisschen was an die Hand geben können, generell auch dieses Thema sich anzunehmen, ne? Auf welche Art auch immer, ob man jetzt selbst betroffen ist, ob man jemanden kennt. Es ist ja, wie du sagst, im Endeffekt ist es wahrscheinlich, hat jeder irgendwie auf irgendeine Art und Weise Berührungspunkte.
Ja, und das, es ist auch normal, dass wir im Laufe unseres Lebens psychosomatisch erkranken. Das ist gar nicht der Ausnahmefall, sondern ist einfach eine ganz normale Reaktion unseres Körpers, so wie wir uns auch erkälten oder mal Schnupfen haben, spricht auch unsere Seele. Ne?
Ja, das ist ein gutes Bild. Ne? Das ist einfach, gehört auch irgendwie dazu. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke.
Ja, mich auch. Dankeschön. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch wieder bei der nächsten dabei, nämlich in 2 Wochen. Da geht es um etwas, was uns alle betrifft. Wir werden irgendwann alt. Ja, da führt kein Weg drum rum. Doch wie wir das werden, das ist natürlich noch eine andere Frage. Für den renommierten Arzt und Bestsellerautor Professor Dietrich Grönemeyer bedeutet das Streben nach einem langen Leben nicht Anti-Aging mit Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln, sondern ein natürliches Altern mit einem bewussten Lebensstil, mit angemessener Bewegung, gesundem Essen, guten sozialen Kontakten und einer aktiven Geisteshaltung, die immer neugierig bleibt. Ich freue mich riesig, ihn als Experte bei mir begrüßen zu dürfen, denn wir wollen auch besprechen, was sein Ansatz auch für eine mögliche Demenzerkrankung bedeutet. Genau darum geht's und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören folgt uns bei Instagram, Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich auch ins Vital-Printheft schauen und Ihr könnt uns auch schreiben. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich freue mich sehr. Lasst euch gut gehen bis dahin. Eure Clarissa.